Die Südwestdeutschen Schmerztage locken jedes Jahr mehr als 120 Ärzte, Psychologen, Physiotherapeuten und Angehörige der Pflegeberufe nach Göppingen. Auch bei der 15. Veranstaltung am 12. und 13. Oktober 2012 drängten sich in den Veranstaltungsräumen der Göppinger Stadthalle die Zuhörer. Das Motto der Tagung lautete: Schmerzmedizin heute, Kontroversen, Innovationen, Perspektiven. Und von allen dreien gab es reichlich. Es ging um die häufigsten Schmerzformen, beispielsweise Spannungskopfschmerzen und Rückenschmerzen. Die Experten beleuchteten aber auch seltene Schmerzerkrankungen, wie etwa das chronisch-regionale Schmerzsyndrom, das nach Verletzungen auftreten kann und besonders schwer zu behandeln ist. Diskutiert wurden auch die Einsatzmöglichkeiten neuer Medikamente, die seit einiger Zeit verfügbar sind, und wie diese in eine umfassende Therapie integriert werden können. Und die Schmerztherapeuten präsentierten Perspektiven, wie die Versorgung von Patienten verbessert werden kann. Traditionell sind die Südwestdeutschen Schmerztage nicht nur eine Veranstaltung für Experten, sondern auch für betroffene Patientinnen und Patienten und interessierte Bürger. In diesem Jahr lautete das Motto des wie immer gut besuchten öffentlichen Forums: Auf Messers Schneide, wird zu viel operiert? Fachärzte verschiedener Richtungen beleuchteten dazu ihre jeweiligen Positionen. Am Ende der Tagung stand der Leiter der Südwestdeutschen Schmerztage, Dr. Gerhard Müller-Schwefe, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerztherapie, für ein Interview zur Verfügung. Herr Dr. Müller-Schwefe, gestern Abend war die öffentliche Forumsveranstaltung zum Thema »Wird zu viel operiert?« auf Messers Schneide, war ein gut besuchtes Patientenforum. Was waren die wichtigsten Botschaften? Wird zu viel operiert in Deutschland?
Ohne Frage ist es so, dass die Versuchung, frühzeitig und oft ohne richtige Indikation zu operieren, sehr groß ist. Die Operation verspricht den schnellen Erfolg. Man macht etwas, man lässt etwas machen und dann hofft man, sind alle Probleme gelöst, vor allem der Schmerz ist dann endlich weg. Die traurige Realität, die viele der Besucher dieses Expertenforums bereits wahrgenommen haben, selbst erlebt haben, ist, dass es mit diesem schnellen Operieren häufig ins Auge geht. Viele sind mehrfach operiert und haben diese schnelle Lösung nicht erfahren. Viele sind kritisch geworden, weil die Versprechungen nicht eingehalten worden sind oder auch die Erwartungen, die sie selbst hatten. Und in der Quintessenz muss man sagen, jawohl, in Deutschland wird ohne jede Frage zu viel operiert. Wir haben die falschen Anreizsysteme, die falschen Dinge werden besser vergütet, also operative Maßnahmen und invasive Techniken werden besser vergütet als die sorgfältige Untersuchung, als das aufwendige Gespräch mit dem Patienten, um die Krankheitshintergründe zu verstehen. Und das führt dann schon dazu, dass Fehlindikationen gestellt werden, dass Patienten operiert werden, die nie hätten operiert werden sollen, mit der Konsequenz, dass sie am Ende nicht bloß ihr ursprüngliches Leiden weiterhin haben, sondern zusätzliche Schädigungen haben. Die Diskussion in dem Expertenforum, an dem ja nicht nur Manualtherapeuten und Schmerzmediziner waren, sondern auch ein operativ tätiger, unfallchirurgisch-orthopädischer Chefarzt, der ganz klar auch gesagt hat, jawohl, es wird einfach zu viel operiert, oft mit fragwürdiger Indikationsstellung und dann auch mit fragwürdigem Ergebnis.
Dann fragen wir mal nach den positiven Indikationen, wann ist eine Operation sinnvoll, beispielsweise wenn es um Probleme mit den Bandscheiben geht.
Die Bandscheiben, das ist die einhellige Ansicht aller Experten, unterliegt einem normalen Alterungsprozess und es ist töricht zu glauben, die Haut wird faltig und die Bandscheibe bleibt knackig und jung. Die altert natürlich ganz genauso und wenn die Bandscheibe älter wird, dann wird auch der Faserring, der sie hält, älter, wird poröser und spröder und dann kann eine Bandscheibe durchaus auch mal da rausspringen und einen Vorfall machen. Das ist ein normaler Alterungsprozess, der für sich weder schmerzhaft ist noch Krankheitswert hat. In den wenigen Fällen, und das sind nur wenige Prozent von Bandscheibenvorfällen, wo diese Bandscheibe dann auf einen Nerven drückt und dadurch schmerzhafte, einschießende oder brennende Schmerzen entstehen und gleichzeitig die Muskelkraft gestört ist oder die Entleerungsfunktion des Darmes oder der Blase gestört sind, dann muss man operieren. In allen anderen Fällen gibt es keinen Grund, sofort zum Messer zu greifen. Da ist erstmal gefragt, sorgfältig zu untersuchen, neurologisch zu untersuchen, funktionell zu untersuchen, die Bewegungsabläufe zu untersuchen und dann zu entscheiden, kann man das konservativ behandeln oder muss man operieren. Dann, wenn nämlich nicht eine unmittelbar drohende akute Schädigung von Nerven im Raum steht, sind die Ergebnisse bei nicht operierten Patienten nach einem Jahr mindestens so gut wie die der Operierten, weil es eben keine Narbenbildung gibt, weil die ganzen Komplikationen, die durch Operationen auftreten können, nicht entstehen und weil häufig die Operation nicht wirklich das zugrunde liegende Problem löst, das nämlich weit über die Bandscheibe hinausgeht. Das hat was mit den Gelenken der Wirbel zu tun, mit Abnutzungserscheinungen an diesen Gelenken, was mit Veränderung der Muskulatur, mit Verkürzung der Muskulatur, mit Fehlstatik, mit einer Lebenshaltung, die nicht artgerecht ist, weil wir nämlich überwiegend sitzen. Das sind die viel wichtigeren Ursachen für Rückenschmerzen und die kann man mit einer Bandscheibenoperation ohne Frage nicht beseitigen.
Es klang gestern Abend bereits schon an, dass wirtschaftliche Aspekte bei den häufigen Operationen eine Rolle spielen. Ein OP-Zentrum muss sich amortisieren. Die sprechende Medizin wird zu schlecht bezahlt in dieser Republik. Was ist da dran?
Es ist sicher so, dass das aufwendige Gespräch mit dem Patienten oft zielführender ist, aber nicht so gut vergütet wird, wie wenn man ein Computertomogramm oder ein Kernspintomogramm macht und dann auf dieser Grundlage schnell operiert. Bloß wer anfängt, Bilder zu operieren, der hat auch schlechte Ergebnisse, weil die Bilder nicht viel mehr sagen, als dass irgendwo etwas gestört ist. Sagt aber nichts über die Funktion aus, nichts über die Schmerzen, die sieht man alle im Bild natürlich nicht. Und es ist schon so, in unserem Gesundheitssystem sind Strukturen entstanden, die durch die Vergütungsregelungen getrieben sind. In dem Moment, in dem die Wirbelsäulenchirurgie sehr gut bezahlt wurde, sind in vielen auch kleineren Kliniken plötzlich wirbelsäulenchirurgische Abteilungen entstanden und die müssen jetzt alle bedient werden. Also ich sehe im Moment, gerade bei älteren Patienten, die Diagnose Spinalkanalstenose, also Enge des Wirbelkanals, so häufig gestellt wie nie zuvor in meinem Leben. Und früher wurde die vielleicht gestellt, aber nicht operiert, aber heute werden diese Patienten alle operiert, selbst wenn sie 80 oder noch älter sind, ohne dass die irgendwelche Beschwerden haben, nur weil das Röntgenbild was zeigt. Und da läuft schon was schief in diesem Lande.
Was ist, wenn eine Spinalkanalstenose, also eine Verengung, die das Rückenmark bedrängt, tatsächlich Schmerzen verursacht?
Man kann das zunächst, wenn das nicht zu ausgeprägt ist, konservativ behandeln. Die Methode der Wahl ist, dass man auf der einen Seite ausreichend stark wirksame Schmerzmittel nimmt, dann, dass man die Wirbelsäule stabilisiert über muskuläre Stabilisierung, über Übungsbehandlung. Und man kann auch unter Umständen mit Lokalanästhetika und mit auch manchmal Cortison arbeiten und die Schwellung und den Reiz nehmen. Immer dann, wenn die Patienten nach kurzen Gehstrecken beidseitig, symmetrisch Schmerzen und Ausfälle in den Beinen kriegen, muss man davon ausgehen, dass Nerven und das Rückenmark so sehr eingeengt sind und unter Druck kommen, dass dadurch ein weiteres Bewegen nicht möglich ist. Dann muss man ohne Frage operieren, denn wenn die Patienten sich nicht bewegen können, wird nichts besser, sondern alles wird schlechter.
Es gibt inzwischen Angebote von der Krankenkasse, speziell der Technikerkasse und auch, glaube ich, von anderen Kassen, die ihren Patienten, die zur OP anstehen, die bereits einen Termin haben, eine zweite Meinung in einem spezialisierten Zentrum anbieten. Ihres gehört dazu. Wie sind da die Ergebnisse? Denn die sind eigentlich verblüffend, wenn man die Patienten dann nochmal von einem zweiten Arzt oder von einem Team untersuchen lässt.
Dieses Zweitmeinungsverfahren sieht vor, dass Patienten, die schon fast auf dem Operationstisch sind, also die eine stationäre Einweisung zur Operation haben, sich einem Team vorstellen können, und zwar innerhalb von 2 Tagen muss das passieren. Das besteht aus dem Schmerztherapeuten, aus dem Verhaltenstherapeuten, Psychologen und aus dem Physiotherapeuten. Und jeder dieser 3 sieht den Patienten für 1 Stunde, befragt ihn, untersucht ihn und wertet auch standardisierte Fragebögen aus, die zum Beispiel Angst und Depressivität oder andere Dinge besser erkennen lassen. Und das Team berät dann, was für den jeweiligen Patienten die beste Therapiemöglichkeit ist. Und wir sehen, dass nach dieser Expertenempfehlung 85% der Patienten nicht operiert werden und auch nie operiert werden und trotzdem Therapievorschläge erhalten, die ihr Leiden so verbessern, dass sie gut leben können und auch nicht operiert werden müssen. Das heißt, da läuft schon etwas schief, aber eins der Kernprobleme ist ja, dass jedes Fachgebiet mit seinen Kenntnissen eben einen therapeutischen Zugang sucht und nicht mehr guckt, was machen denn die anderen. Der spezielle Ansatz dieses Zweitmeinungsverfahrens ist, dass das Expertenwissen nicht nur einer Disziplin, nämlich des Schmerztherapeuten oder des Chirurgen, sondern dass das Psychologen und dass das Physiotherapeuten gemeinsam gebündelt für den Patienten nutzbar gemacht werden. Und dabei entstehen in der Tat andere Therapiekonzepte.
Wenn man sich die Ergebnisse dieser Untersuchung, also dass 85% der Patienten nicht operiert werden müssen, wenn man die sich genau anguckt, ist es eigentlich verblüffend, dass bei 60 oder über 60% dieser Patienten die Experten der Meinung sind, dass die Behandlung in der normalen Versorgung ausreichend sind und dass sogar nur bei 25% wirklich eine sehr spezialisierte Behandlung in einem Zentrum nötig ist. Das zeigt ja eigentlich noch viel mehr, wie schräg die ganze Sache ist.
Die Grundlage für dieses Missverhältnis liegt, glaube ich, darin, dass einfach nicht sorgfältig genug untersucht worden ist. Die meisten Fragestellungen könnte man mit einer sorgfältigen Untersuchung, die nicht sehr raffiniert ist, sondern die letztlich eine neurologische Untersuchung, also Reflexhammersensibilität, Vibrationsempfinden, Kraftsensibilität beinhaltet, ganz einfache Dinge, mit einer Untersuchung der Funktion des Bewegungssystems sehr einfach bewerkstelligt werden. Das findet leider meistens nicht statt, weil es einfach zeitaufwendig ist, als ein Bild zu machen. Und das Bild führt halt oft in die Irre.
Was wird in diesen spezialisierten Schmerzzentren, die zum Beispiel Rückenschmerzpatienten multimodal behandeln, also mit verschiedenen Methoden? Wie läuft das konkret ab? Da gehört Ihr Zentrum ja auch dazu, wo diese Programme laufen. Welche Erfahrungen machen Sie damit?
Das multimodale Programm bedeutet, dass beim gleichen Patienten gleichzeitig der Schmerztherapeut, der Verhaltenstherapeut und der Physiotherapeut arbeiten, und zwar dreimal in der Woche intensiv, jeder mindestens eine Stunde, manchmal auch länger. Und das Besondere ist, dass das Team sich abspricht über die Befunde, die sie erheben und über die daraus notwendigen therapeutischen Konsequenzen. Das heißt, es gibt keine Therapie von der Stange, sondern diese Therapie ist sehr individuell auf den einzelnen Patienten zugeschnitten, die wird auch angepasst, so wie der Patient braucht. Und eine Grundlage für die Therapieentscheidung ist nicht das, was die Therapeuten glauben, wie es dem Patienten geht, sondern der Patient dokumentiert jeden Tag nicht nur die Schmerzintensität über den Tagesverlauf, sondern wie es ihm geht, was er machen kann, welche Aktivitäten er hat, wie seine Stimmung ist, wie sein Wohlbefinden ist. Also all das, was Einfluss auf die Lebensqualität hat. Und das entscheidet darüber, was passiert. Und wenn man das macht, dann sieht man, dass in unserem Zentrum nach 4 bis 8 Wochen 93% der Patienten wieder arbeiten können. Und zwar alles Patienten, die mindestens 4 Wochen nicht arbeiten konnten wegen Rückenschmerzen. Bundesweit sind es inzwischen immerhin 87% aller Patienten, die wieder arbeiten gehen, in rund 50 Zentren im Moment.
Wenn man das so hört, wie wichtig die individuelle Therapie ist, die an den Bedürfnissen des Patienten ausgerichtet ist, braucht man sich dann eigentlich nicht zu wundern, dass heute in der Tagung doch man das Unbehagen der Ärzte spürt, dass sie durch Kassen, dass sie durch bestimmte Formen von Leitlinien, die in eine bestimmte Richtung interpretiert werden, eigentlich eher daran gehindert werden, dies zu tun, nämlich individuell auf ihren Patienten einzugehen und stattdessen in eine gewisse Kochbuchmedizin gedrängt werden.
Das ist sicher eine der ganz problematischen Entwicklungen der modernen Medizin. Der Glaube, man kann dadurch, dass man Untersuchungen an standardisierten Patienten macht, Ergebnisse gewinnen, die Hilfestellungen geben, Entscheidungen im Einzelfall zu treffen, der führt in die Irre. Weil es gibt keinen standardisierten Patienten, nicht mal in diesen Untersuchungen, die Auskunft geben sollen, wie man behandelt. Diese Untersuchungen geben im Übrigen nie Auskunft, wie man behandelt, sondern sie geben ausschließlich Antwort auf eine Fragestellung, nämlich wirkt ein bestimmtes Therapieverfahren oder ein bestimmtes Medikament im Vergleich zu Nichtstun oder einem anderen Verfahren. Und zwar nur bei einer ganz bestimmten Patientengruppe. Die Menschen, die wir behandeln, haben aber vielfältige Probleme. Sie sind unterschiedlich und diese sogenannten Leitlinien können allenfalls Ideen geben, an was man denken muss. Wenn Patienten verschiedene Erkrankungen haben, dann gibt es natürlich für jede Erkrankung so eine Leitlinie, an der man sich orientieren kann. Aber die widersprechen sich häufig. Die eine Krankheit schlägt etwas vor oder bestimmt etwas, was die andere verbietet. Und wenn man sich nur an diesen Leitlinien orientiert, dann kann man überhaupt nicht behandeln. Im Klartext, wir müssen individuelle Patienten untersuchen, so individuell wie sie sind. Die Therapiepläne sind auch so individuell wie die Patienten. Es ist nur wichtig, dass bestimmte Komponenten bei chronischen Schmerzen immer enthalten sind, denn diese Patienten haben Störungen des Bewegungssystems, weil es wehtut. Die vermeiden Bewegungen, sie werden damit gestört, sie haben weniger Kraft, weniger Ausdauer, weniger Koordination. Sie haben Angst entwickelt, sich zu bewegen, sie haben Vermeidungsstrategien, sie trauen sich auch nichts mehr zu. Und da ist die Verhaltenstherapie gefragt, um wieder Perspektiven zu entwickeln, wie sie mit ihrem Leben weiter umgehen können, auch Techniken zu lehren, wie man selbst Schmerzen kontrollieren kann. Und man muss mit diesen Patienten natürlich neben der effektiven Schmerzkontrolle, die individuell ausgesucht werden muss, mit Medikamenten, mit Blockaden, mit Übungsbehandlung. Man muss diesen Patienten vor allem den Weg zurück ins Leben zeigen. Und das bedeutet auch, dass sie Koordination, Kraft und Ausdauer trainieren, dass sie überhaupt wieder die Erfahrung machen. Ich kann es, jawohl, ich kann wieder im Leben bestehen.
Das hört sich eigentlich nach paradiesischen Zuständen für die Therapiemöglichkeiten an. Wie konnten Sie denn die Kassen überzeugen, dass die dieses bezahlen? Denn meistens kommt ja immer das Kostenargument.
Das Geheimnis liegt im Erfolg. Die vertragsärztliche Versorgung, die normale kassenärztliche Versorgung, fragt nicht so wirklich nach dem Ergebnis. Die fragt nach dem, was gemacht wird und vergütet das, was gemacht wird, in bestimmtem Umfang bis zu einer Grenze, dann ist das Budget voll und dann wird es nicht mehr bezahlt. In unserem integrierten Versorgungsvertrag behandeln wir Patienten nach dem Prinzip, wer erfolgreich ist, der wird besser belohnt, als wer nicht erfolgreich ist. Und es gibt keine Bezahlung für irgendeine Maßnahme, die teurer ist oder billiger ist. Es gibt eine pauschale Vergütung für das komplexe Behandlungsprogramm. Und das Einzige, was zählt, werden die Patienten wieder in die Lage versetzt, zurück ins Leben zu kehren und wieder zu arbeiten. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob Therapieverfahren kassenübliche Leistungen sind oder kassenunübliche Leistungen wie Akupunktur oder Stoßwelle oder Laser oder was auch immer. Es wird alles gemacht, was für den Patienten hilfreich und nützlich ist, und am Ende zählt nur, geht er wieder zurück zur Arbeit oder nicht. Wenn er das nämlich nicht kann nach 8 Wochen Therapie, dann kriegt das Zentrum einen Abzug an der Honorierung. Und diese pauschale Vergütung halte ich für eine hervorragende Möglichkeit, erfolgsorientiert zu arbeiten und nicht danach zu arbeiten, was wird bezahlt und was wird nicht bezahlt.
Das Thema Zusammenarbeit spielte ja hier auch auf der Veranstaltung noch eine große Rolle. Es gab ja auch Vorträge, wo es darum ging, wie wichtig die Kooperation der verschiedenen Fachgruppen ist. Ist das der Weg, in den die Schmerzmedizin in der Zukunft gehen muss, wenn sie Erfolge haben will?
Die Schmerzmedizin der Zukunft braucht mit Sicherheit feste Kooperationen. Aber im Moment leiden wir ja vor allem darunter, dass die Schmerztherapie von einzelnen Fachgebieten ausgemacht wird. Das heißt, es gibt Orthopäden, die haben eine Zusatzausbildung Schmerztherapie, es gibt Anästhesisten, es gibt Allgemeinärzte und jeder darf immer nur die für sein Fachgebiet spezifischen Dinge machen. Das heißt, wir brauchen für verschiedene Verfahren sehr breite Kooperationen, sehr zeitaufwendige Terminabsprachen, Inhaltsabsprachen, Absprachen der Befunde. Und das funktioniert deshalb häufig nicht. Am wenigsten funktioniert es in den meisten Kliniken, weil das da nicht vorgesehen ist, dass die einzelnen Abteilungen Personal und Zeit haben, dass sich so zeitaufwendig mit einzelnen Patienten beschäftigt. Ich persönlich bin fest der Ansicht, wenn wir Versorgung sinnvoll gestalten wollen, dann müssen wir das Angebot an den Bedarf der Patienten, die zu versorgen sind, orientieren. Das heißt, wir brauchen den Schmerzarzt, den Facharzt für Schmerzmedizin, der kompetent, komplex ausgebildet ist, der funktionell untersuchen kann, der neurologisch untersuchen kann, der Pharmakotherapie kann, der anästhesiologische Verfahren kann, der psychologische, verhaltenstherapeutische Therapien und Diagnostik kennt und das in seiner Person kompetent einbringt. Die Versorgung der Patienten erfordert das, dass die nicht von Hinz zu Kunst gehen, sondern dass ein Arzt sie umfassend behandeln kann. Wir brauchen dann immer noch die Kooperation mit dem Physiotherapeuten und mit dem Psychologen, weil einer nie alles abdecken kann. Aber wenn Schmerzmedizin kein Fachgebiet wird, dann werden Patienten in Zukunft Schwierigkeiten haben, Behandler zu finden, die kompetent sind. Denn die Versorgung hängt davon ab, ob ein als Allgemeinarzt oder Internist oder Anästhesist oder Neurologe niedergelassener Arzt schmerzmedizinisch sich weitergebildet hat. Wenn dieser Arzt aufhört, in Ruhestand geht und es kommt ein anderer Neurologe, der diese Weiterbildung nicht hat, dann stirbt die Schmerztherapie dort. Wenn es nun einen Anästhesisten gibt, der sagt, ich habe das auch gelernt, ich kann das machen, dann kann er nicht an diesem Kassenarzt jetzt sitzen, weil er nämlich Anästhesist ist und kein Neurologe. Die fachgebietsbezogene Versorgung ist eine Katastrophe. Die führt dazu, dass wir keinen Nachwuchs finden, dass die Patienten zufällig jemanden finden oder nicht finden. Und es resultiert auch daran, dass wir keine Bedarfsplanung haben. In jedem Bereich einer kassenärztlichen Vereinigung gibt es eine Planung, wie viele Chirurgen, wie viele Internisten, wie viele Hausärzte wir pro Bevölkerungszahl brauchen. Für die Schmerzmedizin gibt es das nicht, weil sie kein Fachgebiet ist. Und deshalb ist es sehr zufällig, ob irgendwo jemand zur Verfügung steht. Es geht sogar noch weiter, wenn wir eine schmerzmedizinische Unterversorgung haben, aber wir haben viele Anästhesisten in dem Bereich, gibt es eine Niederlassungssperre. Jetzt kommt einer, der ist Anästhesist und sagt, ich kann das, ich habe das gelernt, ich habe eine Zusatzbezeichnung, ich habe eine breite Ausbildung. Es gibt sonst keinen, der es macht, aber dieser Anästhesist wird es nicht machen dürfen, weil es zu viele Anästhesisten gibt in diesem Bereich. Eine absolut schizophrene Situation, die wir dringend beheben müssen.
Sie haben ja jetzt gerade eigentlich in diesem Jahr einen wichtigen Erfolg errungen, dass die Schmerzmedizin jetzt in die Ausbildung der Ärzte integriert wird, dass also angehende Ärzte da besser schon im Studium und in der Facharztweiterbildung ausgebildet werden. Wie lange wird es dauern, bis das greift?
Die Änderung der Prüfungsbestimmung, der Approbationsordnung, nach der jetzt die zukünftigen Ärzte Kenntnisse in chronischen Schmerzen und der Entstehung dieser Schmerzen nachweisen müssen, die wird zum ersten Mal 2016 geprüft. Dann dauert es weitere 5 Jahre, bis diese Ärzte eine Facharztausbildung durchlaufen haben, mindestens, manchmal sogar 8 Jahre. Das heißt, man kann davon ausgehen, vor 2022 bis 2024 wird keiner der jungen Ärzte, die in die Versorgung kommen, diese Kenntnisse haben, eine aus meiner Sicht viel zu lange Zeit. Wir müssen uns anstrengen, dass die jetzt im Beruf tätigen Ärzte Kenntnisse über Chronifizierungsmechanismen, über Chronifizierungsstrategien und Antichronifizierungsstrategien erwerben, dass sie jetzt schon ihre Patienten davor bewahren können, zu chronischen Schmerzpatienten zu werden.
Dazu tragen ja auch hier die Südwestdeutschen Schmerztage immer seit 15 Jahren immer wieder bei. Wie viele Kollegen von Ihnen waren denn hier? Können Sie, die kommen aus der ganzen Republik, ist zu hören. Wie schaffen Sie es, die dann immer wieder hierher zu locken?
Das Geheimnis ist nicht das, was ich mache, sondern das, was die Referenten hier machen. Ich habe das große Glück, dass viele Experten im Schmerzbereich oder in angrenzenden Gebieten Kollegen sind, mit denen ich immer wieder zusammenarbeiten darf, die zu meinen Freunden werden und die dann auch an so einem Wochenende kommen und ihr Wissen mit den Kollegen teilen und es weitergeben. Das ist ein Privileg, wenn man mit so vielen zusammenarbeiten darf, die bereit sind, ihre Kenntnisse und ihr tiefgehendes Wissen weiterzugeben. Und das ist offensichtlich so interessant, dass da so rund 200 Kollegen am Wochenende dann auch sagen, da gehe ich nach Göppingen und höre mir das an und nehme dann was mit nach Hause.